SWR 2 Leben.
I discovered Croatia in 2012. I was on a holiday.
Ich habe Kroatien 2012 entdeckt, bei einer Wanderreise auf den Inseln. Es war seltsam, wie Liebe auf den ersten Blick.
It's a bit weird, but I really fell in love with it.
Die Natur, das Meer, die Atmosphäre.
And I really love the atmosphere.
Und die Leute sind so gastfreundlich und entspannt.
And so laid back.
Catherine ist eine Juristin aus Paris. Ich treffe sie in ihrem von einem kleinen, üppigen Garten umgebenen Haus in einem Dorf auf der Insel Hvar. Es liegt in der Nähe von Starigrad, das vor über 2400 Jahren von Griechen gegründet wurde.
I fell in love with Starigrad. Again, it has it all.
Ich habe mich in Starigrad verliebt. Das war es einfach. Alte Steinhäuser, Restaurants, Cafés. Also wollte ich dort ein Haus kaufen. Die Maklerin hat mir viele gezeigt, aber die hatten alle kein Licht, keinen Garten, keinen Hof. Ich erinnere mich, wie wir dann mit dem Auto von Starigrad nach Rudina fuhren. Und ich dachte, niemals werde ich ein Haus in diesem Dorf kaufen. Es ist viel zu weit weg und die Straße ist eine Katastrophe. Also höflich sein, kurz gucken und dann ab nach Hause. Doch als ich das Haus hier sah, war alles klar. Ich konnte gar nicht mehr weg. Ich sagte zur Maklerin, fahren Sie ruhig, ich bleibe, ich laufe zurück. Es war Dezember, es war kalt und menschenleer, aber ich fand es so entzückend und friedlich. Manchmal fühlt man einfach so eine Schwingung oder Energie. Es fühlte sich fast wie ein Zuhause an. Ich dachte nicht mal richtig nach, ich kaufte einfach.
Catherine kam aus dem effizient getakteten Leben der französischen Hauptstadt.
I'm a lawyer. And after
ich arbeitete als Anwältin in einem großen Büro. Nach 15 Jahren wollte ich raus aus dem Stress und was anderes machen.
It was just too much work, too much stress.
Ich beschloss, mein Leben zu ändern und zog nach Kroatien. Ich arbeite immer noch, aber von zu Hause aus und woran ich will.
Dass unter der idyllischen Oberfläche Rudinas allerhand steckt, war für Catherine zunächst graue Theorie.
Ich spreche mit niemandem offen über den Krieg, aber die Nachbarin erzählt mir, wer von wo stammt, also aus Bosnien, aus Serbien. Sie sagt nie etwas Schlechtes, sondern nennt einfach die Fakten. Der Teil der Straße, wo ich lebe, wird sogar Kleinbosnien genannt, weil so viele Bosnier hier sind.
Für eine Außenstehende erscheint die Geschichte des Zerfalls von Jugoslawien zunächst schwer verständlich. Das Land bestand aus 6 Teilrepubliken, die sich im Laufe der 80er Jahre immer mehr entzweiten. Im Juni 1991 rufen Kroatien und Slowenien ihre Unabhängigkeit aus. Schon über Jahre hatten radikale Politiker den Hass in den ethnischen Mischregionen angeheizt. Im Sommer 1991 marschiert Jugoslawiens Volksarmee in Kroatien ein, flankiert von serbischen Paramilitärs. Es kommt zu Massakern und Vertreibungen. Wir besuchen Josip, den Sohn von Katharines Nachbarin Maria, der aus einer friedlichen Kindheit mitten ins Kriegsgeschehen geworfen wurde.
Ich wurde 1971 in Seni geboren und kam mit etwa 5 Jahren nach Rudina. Mein Vater war Bauarbeiter. Er hat viele Häuser hier im Dorf gebaut. Wir haben sie zusammengebaut. Denn jeden Tag nach der Schule musste ich mitarbeiten. Aber es war schön, hier aufzuwachsen, unter Bauarbeitern. Es war wie ein großer Spielplatz für mich.
Musik 2012.
Als ich ungefähr 12 war, wurde hier nicht mit schweren Maschinen gearbeitet, sondern man benutzte Sprengminen. Man musste ja Löcher in den felsigen Untergrund machen. Überall lag Sprengstoff rum und ich und mein Freund Soran sind herumgesprungen und haben heimlich die Zündschnüre durchgeschnitten. Die Arbeiter hatten alles vorbereitet und riefen: Vorsicht, Sprengung! Und dann bekamen sie Angst, weil es nicht funktionierte. Das hat mir später im Krieg geholfen. Ich arbeitete mit Minen und habe mich nicht davor gefürchtet, weil ich es schon als Kind gemacht hatte.
Nobody lives here for 20 people maybe and old.
Zu dieser Zeit lebte hier keiner, außer vielleicht 20 alten Leuten. Ich, meine Schwester und mein Freund Soran waren die einzigen Kinder und Jugendlichen. Aber im Sommer kamen Leute aus aller Welt, aus Serbien, Mazedonien, Bosnien, Slowenien, Italien, der Tschechoslowakei. Es war wirklich schön. Wir gingen zusammen nach Starigrad in die Cafés und Discos. Die Kellner kannten uns schon. Okay, wieder 20 Kids aus Rudi. 20 Colas.
Oh, 20 kids from Rodina again, 20 Coca-Colas, I don't know.
Dass das friedliche Miteinander so brutal zerstört wurde, indem die Zentralmacht Militär schickte, kann er bis heute nicht fassen.
Sie waren dumm. Sie haben den Krieg aus Dummheit begonnen.
Der Nationalismus war in Kroatien auf einem Höhepunkt angelangt. Freiwillige für die Verteidigung des Landes gab es mehr als genug.
Weil ich keine militärische Ausbildung hatte, wollte ich mich einer Miliz anschließen. Die Polizei wollte uns nicht nehmen, weil wir so jung waren. Ich suchte mir also eine Spezialeinheit. Aber mein Vater sagte, wenn du mit denen gehst, töte ich dich hier auf der Stelle. Du musst zur regulären kroatischen Armee. Also fuhr ich nach Zagreb und behauptete, ich sei von der jugoslawischen Armee desertiert und hätte keine Papiere. Ich habe gelogen, aber es gab keine Computer für Kontrollen und sie brauchten Gewehrfutter. Also sagten sie, willkommen. Nach der Schule, nach meinen Sommerferien, erwachte ich also im Krieg in Slawonien.
Die Ausstattung auf kroatischer Seite war äußerst dürftig, da beinahe das ganze Equipment der jugoslawischen Armee bei den Serben blieb.
Aus Österreich, aus Deutschland kamen viele Laster mit Hilfsgütern. In den ersten Tagen bekam ich die alte Jacke eines deutschen Soldaten. Wir hatten ja nichts, auch keine Gewehre.
Josip war schon als Junge waghalsig und wie er selbst meint, für seine Eltern ein schwerer Fall. Im Krieg nutzten die Vorgesetzten seinen Mut oder seinen Leichtsinn bestmöglich. Für Einsätze im Niemandsland, zwischen den Fronten.
Sie beschossen mich mit Granaten in der Nähe von Dubrovnik, als wir die Stadt befreiten. Ich habe ein Schrapnell in meinem Knie, aber es ist okay, sie haben mir 4 Nägel eingesetzt und es funktioniert. Ich begann zu kämpfen, bevor ich 20 war. Das erste Mal verwundet wurde ich mit 21, dann wieder mit 22 und 23. Dann sagte ich, es reicht. Jetzt gehe ich studieren.
Ob Josips Kraft und Jugend ihn vor schweren Traumata bewahrt hat oder die Überzeugung, richtig zu handeln, oder ob die Zeit mildernde Filter über die Erinnerung legt, ist schwer festzustellen.
Very good friends, very good time. It's crazy to say about it, but it was really
es war auch eine gute Zeit mit sehr guten Freunden. Es ist verrückt, so darüber zu reden. Doch das Beste in den Menschen kam zum Vorschein, auch das Schlimmste. Aber wir waren ja die Guten. Es war schwer, wenn man einen Freund verliert, wenn man Verwundete sieht, auf die nochmal geschossen wird, bis sie sterben, und getötete Zivilisten. Aber wir waren alle zusammen da drin und deswegen war es normal für uns.
Ein ganz normales Leben führt Josip bis heute nicht. Er braucht nach wie vor Extreme. Jetzt arbeitet er bei der Küstenwache für die Seenotrettung in Split. Aber seine Freizeit verbringt er in Rudina. Und wenn er sich einmal zur Ruhe setzt, soll das auf jeden Fall hier sein.
Wir können nicht über Rudina sprechen, ohne Žukova zu erwähnen, unsere blaue Lagune. Ich kenne jeden Felsen, im Wasser und außerhalb. Es ist ein magischer Ort. Deswegen baue ich hier nun an meinem eigenen Haus. Ich möchte definitiv hier leben.
Nur ein paar Schritte von Josips Elternhaus entfernt wohnt sein Kinderfreund Sinisha, der gleich alt ist. Seine Mutter Jovanka ist eine gute Freundin von Josips Mutter Maria, mit der Katharin sich angefreundet hat. Sinishas Eltern sind aus Bosnien stammende Serben.
Ich wurde in Osijek in Nordkroatien geboren. Mein Vater war Ingenieur und hatte mit Hilfe eines Stipendiums studiert. Junge Ingenieure mussten in Jugoslawien dahin gehen, wo man sie schickte. Mit 7 zog ich nach Sarajevo und blieb dort bis zum Kriegsbeginn, 91. Meine Eltern sind beide aus Bosnien. Meine Mutter arbeitete auch. Damals wurde auch für die Ehefrauen ein passender Job gesucht, wenn sie arbeiten wollten. Sie hatte einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und wurde später eine ziemlich erfolgreiche Bankmanagerin.
Sinishas serbische Akademikereltern, die mit staatlicher Unterstützung studiert hatten, konnten sich ein Sommerhaus in Rudina leisten. Die Serben galten in Jugoslawien bei den anderen Nationalitäten als besser gestellt. Tatsächlich spielten sie dominante Rollen in Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Es zogen auch einige Bosniaken, sprich Muslime, nach Rudina. Eine Familie, die noch heute hier lebt, kam durch einen Lastwagenfahrer her. Als der Baumaterial aus Bosnien nach Rudina brachte, verliebte er sich in den Ort und siedelte sich hier an.
Niemand wacht morgens auf und sagt, ich mag dich nicht mehr, weil du ein Moslem bist. Aber wenn das 10 Jahre lang vorbereitet wird, dann sagst du eines Tages, ja, stimmt.
Der Hass gegen Bosniaken wurde im Vorfeld des Krieges vor allem von serbischen Politikern geschürt, die sich als Bollwerk gegen den Islam darstellten. Dabei funktionierte das Zusammenleben vielerorts sehr gut. Mein Übersetzer Pero, Katharins Nachbar auf der anderen Seite, wuchs als kroatischer Katholik in der Nähe von Tuzla in Bosnien auf, unter Bosniaken.
Alle meine Nachbarn waren Muslime, mit denen habe ich immer noch Verhältnis, jetzt in dieser modernen Zeit nur über dem Facebook. In die Tagen, wo ich dann hinfahre und dann wir treffen, dann bin ich froh, dann reden wir uns aus. Ich will jetzt sagen, nicht, dass wir uns geduldet haben, sondern wir hatten uns wirklich lieb und gern miteinander. Ein meiner Schulkollegen ist oft, wenn die Mitternachtmesse am Heiligen Abend war, ist er mit mir gegangen. Problemlos, man hat das irgendwie nicht als schlecht angenommen, weil eben dann die Glaube war ein bisschen irgendwo auf die Seite gestellt. Oder man hat versucht, die Glaube so ein bisschen anders zu praktizieren.
Piros Probleme als Kind waren nicht religiöser Natur. Eher war ihm peinlich, dass er bei bäuerlichen Tätigkeiten mithelfen musste. Anders als seine Freunde, deren Eltern in Fabriken der aufstrebenden Industrieregion Tuzla arbeiteten.
Und das Peinlichste war für mich, wenn ich dann die Kühe immer wieder zum Veterinär bringen musste. Weil hat bestimmt irgendwie keiner über mich gelacht, aber ich hatte immer gedacht, boah, Gott sei Dank damals gab es keine Videos und Kameras auf YouTube, konnte Pedro mit Kühe. Einmal hatten wir eine Kuh gehabt, sie war total schwarz, aber sie war wirklich wilde Kuh. Einmal ist sie mir weggelaufen, ich habe hinterher gerannt. Ich hatte Angst, ich durfte jetzt nicht nach Hause kommen und sagen, Kuh ist weg, sonst werde ich umgebracht oder keine Ahnung. 4 Dörfer weiter von meinem Sohn, einen Kilometer. Ich habe hinter sie gerannt, in Hoffnung, sie wird einmal müde. Und dann ist dann auch Richtung von mir nach Hause. Und ich habe gedacht, ich bringe dieses Viech jetzt um.
1992 greift der Krieg auf das zu großen Teilen muslimische Bosnien über. Drei Jahre lang belagern die bosnischen Serben die Hauptstadt Sarajevo und bringen zwei Drittel des Landes unter ihre Kontrolle. Für die dabei begangenen Kriegsverbrechen wird ihr Anführer Radovan Karadzic im März 2016 in Den Haag zu 40 Jahren Haft verurteilt. Für den jungen Sinisa, der gerade begonnen hatte, Musik zu studieren, waren solche Gräuel nicht denkbar. Doch sein Vater sah sie voraus.
Back then with 18 you had to go and do 1 year of service.
Damals musste jeder ein Jahr Militärdienst leisten. Als ich gerade aus der Armee entlassen war, ein paar Monate nach meinem 19. Geburtstag, kam mein Vater ins Zimmer und sagte, ich habe dir ein Flugticket gekauft, du wirst deine Schwester besuchen. Meine Schwester war zum Studium für Zahnmedizin schon in die USA gegangen. Ich sagte, nein, warum jetzt wegfahren? Ich habe gerade erst die Uni in Sarajevo begonnen. Doch ich bekam ein schönes Jackett und $500, wurde in Belgrad ins Flugzeug gesetzt und kam in New York an. Ich redete mir ein, dass ich in ein paar Monaten zurück könnte, nach tollen Erfahrungen in New York.
In Telefonaten zwischen New York und Sarajevo versuchte Sinisas Vater, den Sohn davon zu überzeugen, dass es in Bosnien für ihn keine Zukunft gab.
Er dachte ursprünglich, dass es einen Armeeputsch geben würde und dass sie mich einziehen würden und ich auf Leute schießen müsste. Dann wurde ihm klar, dass es eher auf einen Bürgerkrieg hinauslaufen würde. Er hatte also Mitleid mit mir und kaufte mir ein Ticket. Ich flog nach Sarajevo und nach 2 Wochen bat ich, wieder abreisen zu dürfen.
Sinisa schlug sich als Barpianist in den USA durch. In der Heimat begann die Belagerung Sarajevos durch die bosnischen Serben. Von den USA militärisch aufgerüstet, gelingt Kroatien 1995 der entscheidende Gegenschlag gegen die Serben. Als im November das Friedensabkommen von Dayton die Kämpfe beendet, haben über 4 Millionen Menschen im ehemaligen Jugoslawien ihre Heimat verloren. Und mehr als 100.000 ihr Leben. Zurück auf Katharins Balkon. Der Mond geht auf, es duftet nach Rosmarin und Pinien und die Wirkung des Ortes könnte kaum friedlicher sein. Heute gehört das EU-Mitglied Kroatien zu den sichersten Ländern Europas, mit extrem niedriger Kriminalitätsrate.
Hier in Rudina lasse ich sogar mein Haus offen stehen, wenn ich nach Stari Grad fahre. Es ist einfach sicher.
Als Tourist kann man kaum glauben, was sich vor rund 30 Jahren in der Region ereignet hat. Eine Art, mit Konflikten und Traumata zu leben, ist das Schweigen.
When I started visiting Croatia, I did not really see the consequences of the war and people.
Als ich begann, nach Kroatien zu reisen, sah ich keine Kriegsfolgen und die Leute sprechen nicht darüber. Dann fuhr ich nach Bosnien. Ich fand es wunderschön, zum Beispiel Mostar, war aber geschockt, all die eingestürzten Häuser zu sehen. Heute kenne ich Leute aus Bosnien, Kroatien und Serbien. Sie sind befreundet, alle haben gelitten. Aber es gibt ein paar Themen, über die sie nicht sprechen, selbst wenn sie sich wirklich nahestehen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wer die Kriegsschuld trägt.
Am Abend bin ich bei Pero eingeladen, Katharin nicht. Bei ihr gehen fast nur Frauen ein und aus und die Nachbarn betrachten sie als homosexuell, was im konservativ-katholischen Dalmatien noch ein Tabu ist. Katharin ist akzeptiert, aber nicht unbedingt integriert. Auf Peros Terrasse trifft man sich zum Singen. Traditionell ist der dalmatische Klappergesang reine Männersache. Hier jedoch singt eine Frau aus Montenegro den ersten Tenor. Und überhaupt besteht die Gruppe aus Leuten mit verschiedensten Geschichten, Herkünften und politischen Ansichten. Vielleicht ist es ja eine Frage der Zeit, bis auch eine lesbische Pariser Anwältin mitsingt.
Viele Leute aus Belgrad, aus Serbien, aus Bosnien, die ich durch den Krieg über 20 Jahre nicht gesehen habe, kommen jetzt wieder. Wir sind ja im Dorf zusammen aufgewachsen. Wir waren der Jugendclub von der Zisterne und vom Denkmalpark. Natürlich begegnen wir uns als Freunde. Rudina brachte uns wieder zusammen. Meine Kinder sagen, was? Mit dem redest du? Du warst Soldat und er ist Serbe. Und ich sage, na und? Er war nicht im Krieg und hat nichts verbrochen. Er ist mein Freund aus der Kindheit.
Was die Menschen heute eint, ist auch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die Entwicklung auf der Insel bringt viel Gutes, aber auch Herausforderungen mit sich.
Das ganze Naturzerstörung, Vergiftung etc. hat uns einfach schnell überholt. Vor 50 Jahren, man war froh, wenn man irgendwo eine Konserve gefunden hätte, weil dann das war super für die Garage, mal Nägel drin zu halten. Und heutzutage sehen wir die Konserven in jeder Eck, in jeder Bucht, in Feldern.
Pero, der selbst einen Teil seines Geldes in der Gastronomie und durch Vermietungen verdient, träumt von einem naturnäheren Leben.
Die Idee über eine Zitronenplantage hält mich irgendwie immer noch fest, weil ich meine, das konnte ein Austritt sein. Vielleicht ist es dann die Nostalgie oder das Leben, was ich als Kind hatte.
Der Landbau auf der steinigen Insel ist ein hartes Geschäft. Fast alle Einwohner setzen auf Tourismus.
But I definitely see a sleepy town progressing rapidly next 5 years.
Ich sehe dieses verschlafene Städtchen sich rapide entwickeln. Ich hoffe, es geht in eine halb luxuriöse Richtung, nicht Partytourismus. Die Stadt würde profitieren und hoffentlich nicht zu viel einbüßen. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass der Tourismus einbricht und wir wieder vom Ackerbau leben müssen.